Guten Abend, mein Name ist Angelika König und ich moderiere heute die Runde. Das Eurac Science Café heute am 8. September 2010 zum Thema, wenn Arten bummeln gehen, wie Landschaft, Landwirtschaft und Klimawandel die biologische Vielfalt verändern. Die Abendveranstaltung wird in einer Sprache abgewickelt, also in Deutsch. Sie können aber jederzeit in Ihrer Sprache in Italienisch oder Englisch Fragen stellen. Wenn Sie Probleme haben, uns zu verstehen, wird jemand aus der Eurac Ihnen zur Seite stehen und übersetzen. Also wir werden hier zuerst ein wenig diskutieren. Sie können sich an der Diskussion natürlich jederzeit beteiligen, ein Handzeichen, und ich werde Sie in die Diskussion hereinnehmen. Um 22 Uhr ist dann die Diskussion zu Ende. Sie können dann an der Bar weiter diskutieren. Und der Abend wird gefilmt und auch fotografiert. Unter Tower Eurac Edu können Sie dann den Film sich anschauen. In ein paar Tagen wird er ins Netz gestellt werden. Und am Samstag können Sie die Diskussion in Radio Tandem noch einmal anhören. Und zwar um 11.45 Uhr gibt es eine Zusammenfassung und die Musik, die anschließend nach 10 Uhr gespielt wird von DJ Random, wird um 22.30 Uhr zu hören sein, immer im Radio Tandem. Wir haben auch einen Illustrator hier, Rudi. Er wird den Abend mit seinen Illustrationen begleiten und am Ende des Abends wird er uns zeigen, was oder welche Statements ihn inspiriert haben. Wenn Sie über die weiteren Initiativen der Eurac informiert werden möchten, dann haben Sie verschiedene Karten auf den Tischen. Sie können sie ausfüllen und dann bei den Organisatoren abgeben und Sie werden informiert werden über die nächsten Veranstaltungen. Wenn Arten bummeln gehen, das ist also der Titel des Eurac Science Cafés, es klingt eigentlich ganz unbekümmert und in vielen Fällen trifft es auch zu. Die Geranien an den Balkonen oder die Kartoffeln und Tomaten, die wir essen, all das sind Arten, die eigentlich zu uns herübergewandert sind. Auch der Olivenhain, den wir seit ein paar Jahren in Südtirol haben, ist neu angepflanzt worden. Die Landwirtschaft also baut an, die Gärtner holen neues Saatgut und dann gibt es auch noch sogenannte, oder man könnte sie Trittbrettfahrer nennen, Samen, die mit unseren Schuhsohlen oder im Gepäck von Weitgereisten zu uns mitreisen. Die Frage heute ist also die biologische Vielfalt. Wie ist es um sie bestellt? Welche Rolle spielt hier die Landwirtschaft? Wie sehr bestimmt die Landwirtschaft die Natur? Und welche Rolle spielt auch der Klimawandel? Darüber diskutieren wir heute mit drei Experten, die drei verschiedene Blickwinkel haben. Wir haben einmal die Wissenschaft hier, wir haben die Landwirtschaft und die Kunst. Von Seiten der Wissenschaft sitzt hier Ulrike Tapeiner. Sie leitet das Institut an der Eurac für alpine Umwelt und das Institut für Ökologie an der Uni Innsbruck. Und ihr Schwerpunkt ist der globale Wandel im Berggebiet. Der Blick der Landwirtschaft, hier haben wir den Josephus Meyer, ein bekannter Weinbauer aus Bozen vom Unterganzner Hof. Er ist neuerdings auch Olivenanbauer und Josephus Meyer ist bekannt auch wegen seiner Experimente im Anbau und seiner Vielfalt am Hof, Weinreben, Äpfel, Nüsse, Kastanien, Feigen und über 500 Olivenbäume, wie gesagt. Und der dritte Gesichtspunkt kommt von der Kunst. Der Künstler Karl Unterfrauner ist hier zu Gast. Er hat vor 2 Stunden eine Ausstellung hier im Eurac Tower eröffnet. In 12 Fotografien ist er den Neophyten auf der Spur gewesen, also den neuen Pflanzen, die hier eigentlich gebietsfremd sind, aber hier wachsen. Weltweit gibt es 1,4 Millionen bekannte Arten, geschätzt werden 10 Millionen. Wir haben dieses Jahr das internationale Jahr der Biodiversität. Eine Frage an Ulrike Dabeiner, an die Wissenschaft. Was oder warum ist die biologische Vielfalt so wichtig?
Nun, ich denke, die biologische Vielfalt ist die Grundlage all unseres Lebens. Wenn es keine Pflanzen gäbe, würde über die Photosynthese keine Energie zur Verfügung gestellt werden. Und wenn keine Nahrungsenergie zur Verfügung steht, dann können natürlich die Tiere und schlussendlich der Mensch, im ökologischen Sinne würde man vielleicht sagen, der Top-Carnivore, überhaupt nicht existieren können. Das heißt, wir brauchen Organismen und es hat auch die Erdgeschichte gezeigt, dass es sehr wichtig ist, dass wir eine große Vielfalt an Organismen haben. Die sind natürlich über evolutionäre Prozesse entstanden und bilden praktisch einen riesengroßen genetischen Pool, mit dem diese Organismen oder Arten eigentlich auf Umweltveränderungen reagieren können. Und wir haben große Umweltveränderungen erdgeschichtlich erlebt. Es hat auch Massenaussterben schon gegeben, etwa vor ungefähr 225 Millionen Jahren. Am Ende des Perm sind dann die 50%, die Hälfte aller Arten ausgestorben. Genauso am Ende der Kreidezeit sind noch einmal wieder 50% aller Arten ausgestorben. Da sind auch die Dinosaurier ausgestorben. Und es hat sich sehr, sehr viel geändert. Es hat sehr hohe CO2-Konzentrationen gegeben von über 3000 ppm. Heute jammern wir schon, weil wir an die 380 ppm kommen und es ist zu erwarten, dass die CO2-Konzentration noch steigt. Wir haben enorme Temperaturschwankungen, Vergletscherungen und es ist gar nicht so lange her. Und wenn wir nicht diesen großen Artenpool hätten, dann würde eben das Leben auf der Erde eigentlich gar nicht langfristig existieren können und sich auf diese Veränderungen, natürlichen Veränderungen der Umweltfaktoren anpassen können.
Es gibt in Südtirol an die 3000 Arten, gezählte Arten. Ist das viel oder wenig im Vergleich zu anderen Regionen ringsherum?
Sie sprechen jetzt eher, glaube ich, von Pflanzenarten. Mhm, ja, die sind so knapp 2600. Südtirol hat ein relativ reiche oder relativ viele Pflanzenarten. Das hängt mit verschiedenen naturräumlichen Gegebenheiten zusammen. Immer dann, wenn wir viele Höhenstufen haben, also vom Tal hinaufgehen, haben wir viele unterschiedliche Klimazonen, so wie wir auf der gesamten Erde vom Äquator bis zu den Polen, vom tropischen Regenurwald über verschiedene Klimazonen wandern, haben wir das verkürzt in Gebirgen. Natürlich haben wir einen tropischen Regenwald nur in tropischen Gebirgen, das sieht man nicht und werden es auch beim Klimawandel wohl nicht schaffen, dorthin zu kommen. Aber wir haben natürlich, deswegen sind Gebirge von vornherein eigentlich Hotspots, sogenannte Hotspots der Biodiversität. Ein nächster Punkt, also diese rasche Änderung von Klimafaktoren spielt eine Rolle. Geologie, immer dann, wo wir Kontaktzonen haben zwischen Kalkuntergrund, silikatischen Untergrund, kommt es natürlich zur Ausprägung von ganz anderen Arten auf Kalkuntergrund wie auf silikatischem Untergrund. Und also diese starke Änderung von Umweltfaktoren führen dann eben auch dazu, dass neben den sogenannten Generalisten, das sind diejenigen, die sich überall wohlfühlen, viele Spezialisten existieren können, sich entwickeln können und die machen dann natürlich, führen dann zu einer hohen Artenvielfalt.
Sie haben ein paar Blumen mitgebracht, keine zufällig ausgewählten, sondern?
Das sind sogenannte Neophyten, die, da muss ich ganz ehrlich sagen, der Spezialist in meiner Gruppe ist ja der Georg Niedris, der da am Tisch sitzt. Der hat in 5 Minuten gerade vorhin entlang der Talferwiese einen, ich habe gesagt, er soll mir einen schönen Strauß an Neophyten bringen. Ich glaube, er ist ja auch gelungen. Und wir können uns dann vielleicht auch überhalten, welche Arten das sind und welche Besonderheiten sie haben.
Eine Frage?
Guten Abend. Wo sind die Biodiversität?
Biodiversität heißt praktisch biologische Vielfalt. Das sind praktisch die Vielfalt der Organismen auf der Erde. Wobei man im wissenschaftlichen Sinn, und so beschreibt es auch oder definiert es auch die Biodiversitätskonvention, unterscheidet zwischen genetischer Vielfalt, das heißt, wir haben einen sehr großen Genpool, wir haben verschiedene oder ähnliche Arten, die aber unterschiedliche Genotypen sind, unterschiedlich ausgeprägt sind. Dann haben wir die Artenvielfalt und normalerweise, klassischerweise meint man so landläufig unter Biodiversität die vielen Arten, die vorhin angesprochen wurden von der Frau König, die momentan bekannten 1,4 Millionen Arten. Und dann gibt es noch die Ökosystemvielfalt, auch die gehört zur Biodiversität, das ist, oder Landschaftsvielfalt, das ist, wenn wir hinausschauen und wir sehen offene Flächen neben verschiedenen Waldtypen, Hecken, Landschaften, Flüsse, Seen, die das Ganze durchziehen, haben wir auch eine Vielfalt unserer Landschaft. Das ist die dritte Stufe der biologischen Vielfalt oder Biodiversität. Und wir haben die eben auf unserer Erde. Wir wissen nicht einmal, wie viele Arten es gibt, zum Beispiel, wenn wir nur von der Artdiversität sprechen. Edward Wilson, der sogenannte Biodiversitätspapst, glaubt, dass es ca. 10 Millionen Arten gibt. Es gibt andere Schätzungen, die weit höher liegen. Wir wissen, dass allein im tropischen Regenurwald, der nur 7% unserer Erde bedeckt, die Hälfte aller Arten gibt, und wir wissen, wir kennen sehr wenige dieser Arten. Wo wir ganz wenig wissen, ist zum Beispiel die Diversität im Boden. Im Boden haben wir sehr, sehr viele Lebewesen. Wir haben sehr viele Bakterien, ganz unterschiedliche Pilze. Wir haben verschiedenste Bodentiere. Und die Bodendiversität ist heute ein ganz großes wissenschaftliches Thema, auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel, weil man nämlich heute weiß, dass der Boden eine ganz große Rolle spielt, einerseits in der Bindung von CO2, andererseits auch in der Freisetzung von CO2. Und da weiß man, dass solche Nahrungsketten im Boden dafür eben eine ganz große Rolle spielen. Also wir kennen eigentlich ganz, ganz wenig von der Vielfalt auf unserer Erde.
Über den Klimawandel werden wir noch später sprechen. Noch einmal zurück zu den Neophyten, also diesen Pflanzen hier vor uns. Karl Unterfrauner, Sie haben gerade diese Pflanzen fotografiert. Vielleicht von Ihrer Seite, was sind genau Neophyten?
Ja, Neophyten, meines Wissens, aber wir haben da eine Expertin oder auch Niedrist.
Könnte ergänzt aber, werden?
Ja, aber ich aus kann auch, Sicht? Mittlerweile habe ich auch was mitbekommen. Zwar sind es Pflanzen, die direkt oder indirekt durch den Menschen in einen transportiert werden, in einen anderen geografischen Ort und dann autonom verwildern, aber auch direkt oder indirekt mit den Menschen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine nette Gartenpflanze in meinem Garten setze, eine exotische Pflanze, also ein Exot, und den dann dort hineinpflanzen und dann schneiden irgendwann einmal ein paar Ascheln ab und schmeißt sie dann in einen Wald hinein und die gedeihen dann dort und die vermehren sich und ab dem Zeitpunkt ist ein Neophyt. Und dann gibt es noch einmal eine zeitliche Begrenzung an alles, was nach der Entdeckung Amerika praktisch passiert ist an Bewegungen von Pflanzen, die werden als Neophyten bezeichnet.
Also auch die angesprochene Kartoffel, Tomate etc., das wären Neophyten oder auch Oliven. In dem Fall handelt es sich um stark invasive Neophyten?
Nicht unbedingt. Also Neophyten werden auch exportiert. Das ist nicht nur, dass es nach Europa, sondern Europa exportiert auch Neophyten. Also es ist ein globales Phänomen, das überhaupt nicht auf Südtirol oder auf Europa bezogen ist, sondern auch europäische Pflanzen wurden nach Neuseeland beispielsweise exportiert und deswegen kommt es immer darauf an, aus welcher Sicht, also und es wird sogar unterschieden, also in Deutschland gilt eine Pflanze als Neophyt und in Südtirol nicht. Gut. Also das ist ein sehr kompliziertes Phänomen.
Was ist das Gefährliche am Sommerflieder, der hier blüht? Frau Dabeiner vielleicht.
Der Sommerflieder ist sehr attraktiv für Insekten, wird daher stark bestäubt und produziert sehr viele Samen. Und die werden dann natürlich entsprechend verbreitet und können sich ausbreiten und dann eben auch aus sozusagen außerhalb eben der Gärten, wo er angepflanzt wird. Die Stadtgärtnerei Bozen zum Beispiel pflanzt ja auch ganz aktiv den Sommerflieder an, verbreitet er sich eben auch in der, unter Anführungszeichen, freier Natur. Und so haben eben die verschiedensten, insbesondere diese sogenannten invasiven Arten, die haben ganz unterschiedliche Strategien. Dieser japanische Knöterich, der wächst sehr schnell, dem kann man fast zuschauen, maximal 30 cm pro Tag, das ist enorm. Der kann aber auch eben Ausläufer bilden und kleinste Stücke, wie es gerade gesagt wurde, wenn die weiter transportiert werden über Gewässer zum Beispiel, fasst er dann sofort Fuß. Und dieses Springkraut, übrigens sind einige dieser Arten auch eingeführt worden als Bienenweide. Dazu gehört zum Beispiel auch dieses Springkraut. Und wenn es funktioniert, dann sieht man auch den Namen, warum das Springkraut heißt. Es hat funktioniert. Und das hat den Trick eben, dass die Samen sehr weit springen. Es springt richtig auf. Die Samen springen bis zu 7 Meter weit und können sich damit natürlich auch gut verbreiten. Also Strategien sind entweder sehr viele Samen produzieren, das machen viele dieser Arten, bis zu 50.000, 60.000 Samen pro Pflanze, die dann weiter transportiert werden können. Samen, die auch sehr lange keimfähig bleiben, wie zum Beispiel die Beifußambrosie, da bleiben die Samen bis zu 40 Jahre keimfähig im Boden. Deswegen sind die auch ganz schwer dann wieder wegzubringen. Oder eben Stockhausschläge, also wo sehr viel unterirdisches Material vorhanden ist. Oft 2/3 der Pflanze sind unterirdisch, die sieht man gar nicht. Die kann man noch so oft oben abschneiden. Die schlägt sofort von unten aus, wie zum Beispiel auch die Robinie.
Wo liegt das Problem, dass sie sich so stark vermehren und dabei andere Arten verdrängen?
Ja, erstens werden Neophyten nur dann zu invasiven Arten, wenn sie eben so extrem konkurrenzfähig sind. Sonst gehen sie ja in dem für sie nicht heimischen Lebensraum eher zugrunde, weil sie einfach an diese Verhältnisse nicht angepasst sind. Das heißt, eigentlich schon fast per ökologischer Definition sind Neophyten sehr konkurrenzfähig. Manche wachsen sehr hoch, der Riesenbärenklau hatte deswegen auch zum Beispiel den Namen, oder auch dieses Springkraut. Also die hochwachsen, unterdrücken oft über die Lichtverhältnisse das Aufkommen anderer Arten. Dann das Springkraut hat auch noch etwas Besonderes, das im botanischen Fachbegriff Allelopathie heißt. Das ist ganz etwas Geschicktes, was manche Pflanzen haben. Die scheiden über ihre Wurzeln Art Pflanzenhormone aus, die ganz spezifisch auf andere Arten wirken. Das heißt, die verhindern damit die Keimung anderer Arten. Das heißt, erstens Unterdrückung von Licht, Lichtkonkurrenz. Zweitens eben diese allelopathische Wirkung. Also noch einmal eine Stufe weiter, eine Gemeinheit weiter, würde man sagen, das Ausmerzen von den Konkurrenten über diese Pflanzenhormone, die die Keimung verhindern. Und eben wenn solche Arten in geschütztere Bereiche bei uns wie in Feuchtgebiete einwandern, wo es sowieso noch nicht mehr viele gibt, und dann eben andere einheimische Arten hinaus konkurrenzieren, dann können sie zu einem ökologischen, nämlich Biodiversitätsproblem werden. Es gibt da natürlich auch einige wenige invasive Arten, die auch wirklich gesundheitsschädlich sind.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel der schon genannte Riesenbärenklau, der ja auch in Südtirol zum Teil auftritt, aus dem Kaukasus eingeführt als eine schöne Gartenpflanze, die sich dann auch verbreitet. Und dort hat der Saft, also der Pflanzensaft, stark phototoxische Wirkung. Das heißt, wenn man den Pflanzensaft auf die Hände bekommt, auf die Haut, auch zum Teil auf die Augen, und es kommt Licht dazu, also Sonnenlicht dazu, dann wirft das riesengroße Brandblasen. Ich habe das selber erlebt im Kaukasus. Ich habe in den 80er, 90er Jahren hatten wir eine ganz enge Kooperation mit georgischen Kollegen, noch damals zu Sowjetzeiten. Und da haben wir vergleichend Ökosysteme bei uns in den Alpen und in Georgien im Kaukasus untersucht. Und da war eben von den georgischen Kollegen auch eine, also die schaut ja riesig aus, das sind so riesengroße, übermannshohe Stauden, wo unten keine andere, nur glaube ich 3 weitere Arten sind überhaupt unten aufgekommen, weil die so riesen Blätter haben. Und das wurde untersucht. Wir haben eher mit modernen Messmethoden untersucht, mit Geräten. Die Kollegen aus dem Kaukasus haben viel händisch gemacht, haben auch nicht gewusst, dass diese Pflanze so gefährlich ist. Und meine Kollegin damals aus Georgien, die hat eben mit den Pflanzen gearbeitet, nicht aufgepasst, und die war von hier bis hier eine riesige Brandblase. Also das ist ein Punkt. Und sehr gefährlich ist dann auch noch die sogenannte Beifußambrosie, die bei uns nur ganz vereinzelt, Gott sei Dank, noch vorkommt, die aber schon relativ massiv in Nordtirol auftritt und vor allem im Gardaseeraum, auch in der Pianura Padana, also in der Po-Ebene. Die ist ganz, ganz stark, also darauf reagieren Allergiker ganz stark, kann bis zu Asthma führen. Und vor allem, wenn man weiß, dass eine solche Beifußambrosie 1 Milliarde Pollen ausstoßen kann, dann kann man sich vorstellen, wie gefährlich das ist. Und es gibt eben auch gerade in der Boebene, zum Beispiel im Stadtgürtel von Mailand, ist das so ein massives gesundheitliches Problem, dass die Lombardei auch entsprechende Dekrete erlassen hat, um diese Beifußambrosie einzudämmen. Und zwar nicht nur jetzt durch die öffentliche Hand, sondern auch eben durch Private, die angehalten werden, die Beifußambrosie aktiv zu entfernen, wenn das auch nicht so leicht ist. Auch in Österreich gibt es ein ganz großes Programm an der Universität für Bodenkultur gegen die Beifußambrosie, und dort gibt es auch Schätzungen, die sagen, dass allein in Österreich die Kosten dieser gesundheitlichen Belastung durch die Beifußambrosie 80 Millionen Euro pro Jahr betragen. Also enorme Kosten.
Josephus Meyer, Sie nicken und hören ganz aufmerksam zu. Sie aber haben Oliven jetzt nach Südtirol gebracht. An die 500 Bäume schon in der Zwischenzeit.
Ja.
Haben Sie da mit spekuliert, es wird wärmer in Südtirol, also wachsen auch die Oliven besser?
Ja, mit spekuliert schon, aber also ich habe sicher nicht die Oliven nach Südtirol gebracht. Die Oliven gibt es in Südtirol sicher schon seit über 500 Jahren, also Neophyten, glaube ich, kann man sie dann nicht mehr bezeichnen. Im Tiroler Landreim 1558 ist bereits der Olivenbaum in Terlan und in Siebeneich erwähnt. Und deswegen muss man sagen, also nicht so eine neue Geschichte. Was natürlich neu ist, dass man inzwischen vielleicht mal in der Zwischenzeit auch keine gehabt haben oder nur sehr wenige. Und dass man jetzt wieder mehr davon hat, und nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch Leute wie Alois Lageder oder der Botanische Garten natürlich in Trautmannsdorf, der jetzt auch ältere Exemplare dort hin verpflanzt hat, oder in Kaltern die Ölleiten, der Ölleitenhof gehört ja der Leinburg, und auf den Ölleiten gibt es auch also sehr alte Exemplare, die dort also schon wahrscheinlich seit 100 Jahren stehen, oder noch ältere Exemplare. Es ist so, dass das natürlich spannend ist, und wenn man jetzt wie 500 Bäume stehen hat, dann ist man natürlich auch imstande, irgendwann einmal Öl zu produzieren. Ich habe heute eine Flasche mitgebracht, und es ist auch meines Erachtens eine sehr gute Qualität möglich in Südtirol. Die Klimaerwärmung spielt sicher eine positive Rolle in dem Zusammenhang. Aber die Risiken für also Ausfälle im Winter bleiben bestehen. Es ist so, dass der Schwellenwert ungefähr bei 7 Grad minus liegt. Also das ist eigentlich so der Punkt, wo der Olivenbaum dann wirklich richtig anfängt zu leiden. Kurze Temperaturstürze unterhalb von 7 Grad werden auch noch ausgehalten, aber es ist nicht so, dass das dann auf Dauer ohne Schäden abgeht.
Wie sind Sie zu den Olivenbäumen, zur Passion gekommen, Olivenöl zu produzieren?
Der Olivenbaum ist einfach faszinierend insofern, als dass wir, wo wir ja noch im alpinen Bereich leben und mit Pflanzen, die Blätter im Herbst fallen lassen, umgeben sein, die Faszination einfach ausübt, dass die Blätter im Winter am Baum bleiben. Und ich glaube, jeder, der was wir hier in Olivenbaum sein können, vor allem wenn sie dann einmal in die Jahre kommen. Das ist einfach eine Schau, und die Faszination hat mich eigentlich dazu bewogen, Oliven anzupflanzen, schon einmal in die ersten 80er Jahre. Allerdings dann mit Misserfolgen 84, 85 in dem kalten Winter, wo auch in der Toskana und in Umbrien große Schäden durch Winterkälte entstanden sein, hat sich sozusagen meine Anlage Richtung Null wieder bewegt. Und die haben dann neu anfangen müssen, 1995, wo ja dann in einer besseren Lage, geschützterer Lage, dann die Pflanzen, also die Oliven angepflanzt haben. Und also, das Sie haut jetzt schon hin, ja.
Was haben Sie, weil wir davor über biologische Vielfalt auch gesprochen haben, in Ihrer landwirtschaftlichen Arbeit erkennen können in den letzten Jahren? Sehen Sie eine Änderung?
Ja, die Vielfalt steht natürlich im krassen Gegensatz zu unseren Monokulturen. Das muss man sagen, das ist natürlich bedauerlich, aber ist durch die Industrialisierung der Landwirtschaft jetzt vielleicht in Südtirol sind wir da ja noch in einem gelobten Land im Verhältnis, aber wenn man jetzt sagen wir mal den Getreide und den Ackerbau anschaut, insgesamt ist das eine katastrophale Entwicklung, wo ganze Flächen eben als Monokulturen angebaut werden, aber das ist halt der Tribut, dass die Bevölkerung, die in der Landwirtschaft tätig bleibt, sich Richtung gegen 0% der erwerbstätigen Bevölkerung hinbewegt. Und das ist der Tribut, den wir alle zahlen. Und ich glaube, deswegen bedauerlich, aber trotzdem vielleicht vermeidbar, wenn sich vielleicht der eine oder der andere vielleicht echt wieder für den Beruf Landwirtschaft, vor allem für die Biolandwirtschaft, interessieren könnte und auch da drin aktiv bleiben könnte, sofern das die Ertragssituation erlaubt. Ich sehe halt insgesamt in unseren Spezialkulturen, ich rede jetzt hauptsächlich vom Obst- und Weinbau, muss ich sagen, haben wir natürlich schon einen großen Schritt in meinem Betrieb zumindest gemacht, dass wir uns vom Herbizid entfernt haben. Das heißt also keine Herbizidanwendung, Dauerbegrünung in der Monokultur, das heißt also Rebkultur, aber mit permanenter Begrünung. Die Artenvielfalt kann man auch natürlich durch Einsaaten steigern. Es gibt jede Möglichkeit, also da einen sehr vielfältigen Bewuchs zu haben, das sich natürlich auch immer positiv auf das ganze Umfeld auswirkt. Meines Erachtens, also im Betrieb bei uns sind wir zum Beispiel jetzt 26 Jahre ohne Kunstdüngung, ohne Mineraldüngung. Das alleine bewirkt natürlich, dass man auch der Artenverarmung entgegenwirkt, weil gewisse Arten einfach stickstoffempfindlich sein oder gewisse Arten eben gewisse Dünger, vor allem Mineraldünger, nicht vertragen. Das sieht man ja auch bei den Almwiesen, wenn die einmal angefangen werden zu düngen, dann verschwinden da plötzlich jede Menge Arten. Und deswegen es ist da auch eine gewisse Verantwortung da. Aber ich glaube, im qualitätsbewussten Weinbau, wie wir ihn schon jetzt seit Jahren betreiben, ist es so, dass man natürlich schon viele Schritte in die richtige Richtung gesetzt hat, auch dass man die Arten nicht verarmen lässt.
Die Landwirtschaft als Artenkiller sozusagen und auf der anderen... Ja,
absolut, leider, muss ich sagen. Unser modernes Leben, wie wir alle da sitzen, tragen die Hauptschuld, weil wir eben täglich mit allem, was essbar ist, von überall her, von der Welt, möglichst billig eindecken, wohlgemerkt, möglichst billig. Das ist das große Dilemma, dass man also da immer wieder auch an den Preiskonzessionen macht und die Massenproduktion dadurch fördert. Nicht? Und die Massenproduktion ist leider eben nur über die Monokultur möglich. Nicht? Das ist so. Nicht? Und das ist der traurige Aspekt.
Mhm. Wie schaut das in Südtirol aus, Frau Dabeiner? Vielleicht hält sich das einerseits auch die Waage, also Artenkiller oder Bereicherung, die Landwirtschaft?
Ja, ich glaube, mein Kollege hat schon sehr viele wichtige Punkte angesprochen. Es ist sicher richtig, dass die intensive Landwirtschaft oder industrialisiert, aber ich bleibe mal lieber beim Begriff intensiv. Immer dann, wenn es intensiv betrieben wird, dann geht es auf Kosten der Artenvielfalt. Umgekehrt ist aber natürlich so, dass einige der artenreichsten Wiesen zum Beispiel natürlich auch durch die Landwirtschaft erzeugt wurden. Wenn wir etwa an die Bergmäher denken oder an extensiv bewirtschaftete Flächen, wo wir Spitzenwerte über 70 Arten haben, dann ist das normalerweise, wenn es unterhalb der Waldgrenze wäre, der oberen Waldgrenze, hätten wir dort einen Wald mit einem geringeren Artenreichtum. Aber natürlich, sobald das Ganze intensiv betrieben wird, ist, kommt es unweigerlich zur Reduktion der Arten. Ein Punkt, der mir sehr wichtig erscheint, den der Josephus Meyer angesprochen hat, ist die Biolandwirtschaft. Sie haben es jetzt vor allem bezogen auf die Pflanzen, aber ich habe einen Kollegen, der Spezialist ist für Bodentiere in Innsbruck, der hat mir ganz dezidiert gesagt, gerade im Weinbau, im Boden gibt es praktisch im klassischen Weinbau kaum Tiere, keine Regenwürmer. Also ist Regenwurmspezialist, da findet er keine Regenwürmer, sehr wohl aber beim Biolandbau. Also es ist nicht nur jetzt die oberirdische Vielfalt, also die man so apparent sieht, die Pflanzenvielfalt, sondern natürlich schon vorhin angesprochen, auch der Boden. Also einerseits ja, das was halt früher üblich war, aber da hat es eben sehr viele Erwerbstätige, 70-80% der Erwerbstätigen waren in der Landwirtschaft, denen ist zum Teil aber auch nicht sehr gut gegangen, wenn wir allein daran denken, dass einer den Hof geerbt hat und die Geschwister als Mägde und Knechte am Hof gratis gearbeitet haben, gerade Glück gehabt haben, wenn sie pro Jahr ein paar Hosen gekriegt haben. Die Schuhe hat es sicherlich nicht jedes Jahr gegeben. Das ist heute halt vorbei. Aber trotzdem denke ich im Sinne, wir produzieren ja eigentlich zu viel an, also wir haben eine zu hohe landwirtschaftliche Produktion, wenn wir zum Beispiel an Milch und Fleisch denken in Europa. Und da denke ich schon, könnte man in Richtung Biolandbau sehr viel erreichen. Aber, und da gebe ich auch recht, der Konsument muss auch bereit sein, dafür ein bisschen mehr zu zahlen. Und auch das ist eigentlich ganz neu in der heutigen Gesellschaft, dass wir unser ganzes Geld für unser Freizeitvergnügen oder sonst brauchen, Reisen, für Auto, aber nicht bereit sind, für wirklich qualitative Lebensmittel, die eigentlich auch unserer Gesundheit gut tun, ein bisschen mehr zu bezahlen. Da gebe ich ganz recht. Das ist eines der Probleme, wo jeder von uns an die eigene Brust klopfen muss.
Karl Unterfrauner, vielleicht Ihre Sicht dazu?
Interessant zum Beispiel ist auch die Tatsache, dass die EU fördert, eben weil es eben Überproduktion gibt, wenn Leute Flächen brach lassen, damit nicht zu viel produziert wird. Das heißt, ich kriege Geld, wenn der Acker leer ist.
Ist nicht mehr, ist vorbei.
Ist vorbei. Vielleicht produzieren wir nicht mehr zu viel.
Wert für die Energieerzeugung.
Naja, und da schließt man wieder an den Neophyten, idealer Standort für Neophyten, also ein brachliegender Ort ist dann das. Das heißt, ich glaube, da muss man auch das Konsumverhalten, also was ich bemerke, ich gehe auch ganz gerne auf den Bauernmarkt und kaufe direkt beim Bauer, wenn es irgendwie möglich ist, mein Obst und Gemüse ein. Aber natürlich ist das Ganze dann auch schwer zu organisieren, das muss auch von der Politik auch wahrgenommen werden, die Wichtigkeit. Weil letztendlich eine biodiverse Landschaft ist auch Kapital, auch für den Tourismus. Und ich, wenn ich jetzt in ein Tal eine vor Gröden und so weiter und so fort, was man da an Biologie entdeckt, an Pflanzen, die über die Balkone herunterwachsen, dann merkt man eigentlich, also wie weit man da eigentlich von der ganzen Biodiversität oder von dem Bewusstsein auch entfernt ist. Das heißt, da muss es sehr wohl auch Politiker es möglich sein, die Themen ernst zu nehmen und auch vielleicht die Landschaft als Kapital zu betrachten.
Ganz kurz, Moment.
Lei prima ha detto, a chi appartiene l'Einburg? Il mio amico Pascal dice che appartiene al cacciatore Luis.
No, non è un vero, altro mio amico, a noi tutti.
Un altro mio amico, Newton, Isaac, dice che appartiene ai matti e ai pazzi. Io non oso pronunciarmi. Lei, di questo contesto inerente alla topologia territoriale di Limburg, che cosa ne pensa? Grazie.
Pensiero un po'.
Herr Meyer.
Na, ich bin der Meinung, dass die Limburg eigentlich ins Alle gehört. Das Land Südtirol sind wir, die immer da sitzen und noch ein paar andere dazu. Und ich bin sehr oft auf der Limburg und ich sehe, dass auf der Limburg enorm viel geleistet wird. Dass auch dort, vor allem im Obst- und Weinbau, aber auch in anderen Bereichen geforscht wird, das natürlich hauptsächlich der Landwirtschaft zugutekommt, aber auch, glaube ich, dem Land Südtirol, weil die Landschaftspfleger schlechthin sind doch noch immer vielfach die Bauern und vielleicht ein paar Stadtgärtner. Und deswegen muss ich sagen, sind wir froh, dass die Leinburg gibt und dass die Leinburg auch so gut arbeitet und vor allem, dass auch noch das Geld gefunden wird, dass man für uns auf kleinem Raum Versuchstätigkeit organisiert. In Deutschland, in anderen Ländern, wo die Budgets noch knapper sind, werden erfolgreiche Institute geschlossen, weil es an Geld mangelt. Und ich glaube nicht, dass das auf Dauer für uns alle ein Vorteil sein kann.
Das heißt, Sie als Weinbauer profitieren von den Versuchen der Leinburg?
Es wird auch in verschiedensten Bereichen gearbeitet, auch im Gartenbau, in der Landschaftspflege, im Kastanienanbau, Walnüsse. Also es ist ein sehr breites Spektrum. Natürlich, die Südtiroler Landwirtschaft, wenn es jetzt um Spezialkulturen geht, da spricht man in erster Linie vom Obstbau, wo wir ja 17.000, 18.000 Hektar oder vielleicht noch ein paar Hektar mehr haben. Und beim Weinbau haben wir in etwa 5.000 Hektar, sind die wichtigsten Spezialkulturen. Und es wäre falsch, wenn man diese Sachen, die auch bedeutende wirtschaftliche Realitäten in Südtirol sind, vernachlässigen würde mit der Forschung. Südtirol ist das führende Obstbaugebiet in Europa, wenn nicht auf der Welt. Und insofern, glaube ich, ist da eine Verpflichtung da, dass man auch da Geld dafür ausgibt, weiter zu forschen.
Vielleicht noch Stichwort Forschung. Wenn wir davon ausgehen, dass sich das Klima erwärmen wird, 1,5 Grad Celsius hat es in den letzten Jahren zugenommen. Es gibt Prognosen, die sagen, es wird bis zu 4 oder sogar 6 Grad wärmer in den nächsten 100 Jahren. Frau Dabeiner, wie haben wir uns dann die Landwirtschaft vorzustellen? Werden dann Zitronen, Datteln und Co. unsere Enkelkinder oder Nachfahren anbauen?
Nun, ich denke, die Frage geht eher an einen Landwirtschaftsspezialisten. Aber ich möchte gerne aufgreifen die Frage zur Leinburg. Ich denke, gerade bei solchen Veränderungen von Umweltbedingungen ist es extrem wichtig, dass wir ein Versuchszentrum haben, das auch hier in die Richtung arbeitet. Es müssen nicht Zitronen sein und Datteln, abgesehen davon, also die Hanfpalme zum Beispiel, die hat sich wirklich schon im Südalpenraum massiv ausgebreitet, also Datteln können wir davon leider nicht ernten. Ich denke, das ist wirklich ein Aspekt, des Klimawandels. Sie haben auch so richtig gesagt, die Prognosen gehen vielleicht bis zu 6 Grad. Wir wissen nicht, wie es sich wirklich entwickeln wird. Ich denke, es kann auch ein Vorteil für die Landwirtschaft sein. Also moderate Zunahmen der Temperaturen führen zum Beispiel dazu, und das merkt man, das wissen Sie sicher besser als ich, schon, dass die Vegetationsperiode länger wird, dass sich die Phänologie verschiebt, das heißt, es kommt zu einem früheren Blühen, es kommt damit auch vielleicht zu einer früheren Lese. Wenn ich den Weinbau anspreche, aber da bin ich ja auch nicht Spezialistin, da lasse ich dann lieber den Josephus Meyer darüber was sagen. Die Grünlandwirtschaft, gibt es schon Ergebnisse zum Beispiel aus der Schweiz, die deutlich darauf hinweisen, dass es ein bisschen wärmer, längere Vegetationsperiode durchaus dazu führt, dass höhere Produktion ist. In der Schweiz können zum Beispiel die Almen 15 Tage früher als in den letzten 30 Jahren schon bestoßen werden. Problematisch wird die Situation, und das ist durchaus in Südtirol, denke ich, ein Diskussionspunkt, weil neben der Temperaturänderung ja auch eine Änderung des Niederschlagsregimes einhergeht. Und da sagt man eher für die Südabdachung der Alpen, also ganz klarerweise wird sich insgesamt das Niederschlagsregime stärker vermutlich in den Winter hinein bewegen. Es gibt feuchtere und etwas wärmere Winter. Es wird in die Sommer werden heißer und trockener sein. Und das ist natürlich ein großes Thema in der Landwirtschaft. Das heißt, und da gibt es ja auch schon Ansätze, nicht nur Ansätze, sondern Umsetzungen. Man wird sich, und da denke ich, ist eben auch eine Versuchsanstalt wie die Leinburg gefragt, Bewässerungsmethoden, die sehr wassersparend sind, überlegen, vielleicht auch Sorten überlegen können, die hier weniger stark dann transpirieren, solche Dinge.
Ist denn die Landwirtschaft schon gerüstet auf 2090?
Die Landwirtschaft wird sich natürlich auch schon Gedanken machen, das ist ganz klar. Da spielen natürlich jetzt ganz viele Sachen hinein. Wenn es jetzt um den Wasserhaushalt geht, kann man natürlich mit stärkeren Unterlagen zum Beispiel darauf reagieren, dass man also tiefwurzelnde Unterlagsreben doch verwendet zum Beispiel, oder dass man eben mit anderen Bewässerungssystemen arbeitet, wobei ich der Meinung bin, dass man der Landwirtschaft eigentlich nicht immer den Wasserverbrauch aufrechnen sollte, weil letztendlich alles, was wir essen, kommt aus der Landwirtschaft, zumindest das Allermeiste noch, Gottlob. Und dass man da immer sagt, die Landwirtschaft ist einer der größten Wasserverbraucher, eigentlich wir alle, die wir ja noch weiterleben wollen, müssen eben der Landwirtschaft das auch irgendwie da verdanken. Nicht? Deswegen der Wasserverbrauch reduzieren, bin ich immer dabei, vielleicht nicht immer nur für die Sell-AG das Wasser sparen, also es sollte schon in der Landwirtschaft auch noch Anwendung finden. Andere Reaktionen, natürlich pflanzt man Sorten auf andere Standorte. Bei der Sortenwahl kann man also sehr stark auf die Klimaänderungen reagieren. Man kann Weißweinsorten in höhere Lagen pflanzen, man kann Rotweinsorten in die Lage pflanzen, wo vorher nur Weißwein gut gereift ist. Und das also sind mannigfaltige Möglichkeiten. Natürlich Südtirol durch die Höhenunterschiede. Wir haben ja den Weinbau von 200 etwas bis auf 1200 Höhenmeter mittlerweile. Und da gibt es also mannigfaltige Möglichkeiten, auch das Richtige dorthin zu pflanzen, wo man die besten Ergebnisse erzielt. Und das hat sich mittlerweile auch schon geändert. Also das Blauburgunder in gewissen Lagen bringt zu reife, zu marmeladige Weine, wo man vorher eigentlich den Standort als für Blauburgunder normal angesehen hat. Ich weiß, Franz Haas hat Blauburgunder mittlerweile auf 1000 Höhenmeter. Wenn man das vor 10 oder 15 Jahren ein Winzer gesagt hätte, Blauburgunder auf 1000 Höhenmeter, dann hätte er den Kopf geschüttelt und gesagt, er versteht nichts vom Weinbau. Aber ich glaube, die Sachen muss man ernst nehmen und wenn man beste Ergebnisse haben will, muss man eben auch die optimalen Standorte wieder neu suchen.
Frau Tabeiner?
Ja, ich wollte nur ergänzen, ich glaube, das war ein bisschen ein Missverständnis. Ich wollte nicht der Landwirtschaft den Wasserverbrauch vorwerfen, weil ich meine, es verdunstet einfach Vegetation. Und wenn es wärmer wird, dann wird sie auch mehr verdunsten. Und da weiß man eben gerade, dass zum Beispiel also Rasenflächen, Gräser, Kräuter, die verdunsten viel mehr. Die sind weniger so, unter Anführungszeichen, vorausschauend. Gibt es gerade eine neue publizierte Untersuchung, die eben zeigt weltweit, dass Bäume, 2003 war ja diese bekannte Trockenperiode, also wo es sehr, sehr heiß war. Und da hat man eben verglichen jetzt mit aktuellen Daten, wie Bäume darauf reagiert haben und wie Grasland darauf reagiert hat. Da hat man gesehen, dass sich der Wald viel stärker erwärmt hat als das Grasland. Und die Ursache dafür ist, dass die Waldbäume, die sind viel sparsamer mit dem Wasser umgegangen. Das ist aber Natur, das hat jetzt nichts mit Forstwirtschaft oder Landwirtschaft zu tun. Die schließen praktisch ihre Blattbohren und behalten damit mehr Wasser im Boden, das sie dann später verbrauchen können. Gräser, Kräuter verbrauchen viel mehr, damit trocknet auch der Boden viel rascher aus. Und das führt natürlich auch zu Problemen. Also das ist ganz klassisch die Folge, wenn es wärmer wird, dann verdunstet auch die Vegetation mehr. Heuer haben wir es übrigens ja auch gesehen. Heuer war es ja extrem warm im Juli. Und wenn man ein bisschen geschaut hat, dann nicht nur im Finchgau waren braune Flächen diejenigen, die nämlich nicht bewässert wurden. Und das hängt mit dieser natürlichen Reaktion eigentlich der Pflanzen zusammen. Ich habe nur eher gemeint, wenn Wasser natürlicherweise knapper wird, dann muss man sich eben etwas überlegen, um Wasser zu sparen.
Das ist ganz
und das
klar.
Gilt nicht nur für die Landwirtschaft, klarerweise.
Und zu dem Thema noch eben auch im Weinbau, hat man jetzt auch vielfach umgestellt auf Drahtrahmenkultur von der Pergola und man sieht auch da vor allem in den Südhanglagen, dass also der Boden in den Drahtrahmenkulturen viel stärker austrocknet. Es kommt zu Bodenerhitzungen, die man eigentlich früher unter der Pergola so rein nicht fühlen hat können. Natürlich verändert sich dadurch auch der Pflanzenbestand, der im Weinberg steht, radikal. Und der Wasserverbrauch an sich ist sicher vom Drahtrahmensystem wieder eigentlich ein niedrigerer, weil die Blattmasse natürlich auch wesentlich niedriger ist, aber die Böden trocknen trotzdem sehr stark aus und die Rebe so macht es mir den Eindruck, leidet vor allem in der Reifephase dann doch einen großen Trockenstress, und was sich dann aber auch auf die Weinqualität, vor allem bei Weißweinen, negativ auswirkt.
Weil wir vom Wandel der Natur sprechen, noch einmal Karl und Frau Frauner, wie Sie die Neophyten fotografiert haben, was ist Ihnen da aufgefallen oder was haben Sie da beobachtet?
Einiges.
Vielleicht auch als Laie.
Ja. Erstens einmal spielt sicher die Bodenoberfläche, das heißt das ruderale Gebiet, eine ganz starke Rolle. Das heißt, es wird gebaggert, sage ich jetzt einmal. Aber das ist ein brachliegender Ort. Also das ist sicher ein ganz wichtiger Ort, wo sich eben diese Neophyten ansiedeln und sich dann entwickeln können. Interessant ist, dass wenn man längere Strecken auch mit dem Auto fährt, man sieht immer das gleiche drüsige Springkraut über hunderte von Kilometern. Das heißt, man hat das Gefühl, die Natur, die Vegetation globalisiert sich. Das heißt, die Menschheit globalisiert sich, die Natur globalisiert sich. Also ich sehe da eine ziemliche Übereinstimmung der unterschiedlichsten Phänomene.
Okay. Nochmal kurz unterbrechen. Bitte.
E lei ha detto più acqua nel terreno, ma io mi chiedo perché non andate a cercare l'acqua nel Sahara?
Scusi, l'acqua a cercare dove?
Nel deserto del Sahara africano.
E perché dovremmo cercare lì l'acqua?
Perché avete detto che qua non la riuscite a trovare e la cercate, visto che sgorga, noi siamo ricchi di sorgenti, non vedo per quale motivo dovete cercare l'acqua qui.
Also ich glaube, das war auch ein Missverständnis. Es geht nicht darum, dass wir Wasser suchen, sondern es geht um die Frage des Klimawandels. Und die Prognosen im Klimawandel sagen einfach, dass wir zwar in Summe vermutlich über dem Jahresniederschlag die gleiche Menge haben werden, dass sich dieser Jahresniederschlag aber stärker in den Winter hineinschiebt. Und es gibt auch manche Klimaforscher, die sich dahin auch noch äußern, dass vermutlich solche Hitzewellen häufiger werden. Das heißt, wir haben das Problem, aber im Sommer ist zu erwarten, dass es trockener wird. Und das bedeutet dann in der Folge, dass eben Pflanzen zum Teil zu wenig Wasser haben. Der natürlichen Vegetation vom ökologischen Standpunkt her gesehen macht das eigentlich insofern nichts aus. Die wird dann eben, so wie wir es heuer beobachtet haben, auch in Kastelfeder sieht man das jetzt noch wunderbar, dann wird eben in einem solchen Trockenjahr wird die Grasvegetation viel früher braun werden, und wenn es sehr extrem würde, dann ändert sich eben irgendwann einmal die Artengarnitur, weil manche Arten dann mit diesen veränderten Bedingungen nicht mehr zurechtkommen. Dafür brauchen wir ja auch die Artenvielfalt, damit dann andere einspringen können. Also ich glaube, das ist der Punkt. Es geht nicht darum zu sagen, wir sind reich, andere sind arm, sondern es geht einfach um die Situation hier. Nichtsdestotrotz ist zu erwarten, zum Beispiel, wenn Sie die Sahara ansprechen, das sagen ja auch die Klimaforscher, dass die Verwüstung der Erde zunehmen wird. Also auch das ist sicherlich ein Punkt.
Ja. Eine Frage. Wenn ich noch zu dem Thema noch kurz sagen kann, also heuer war das ja schon sehr auffallend im Juli, die Hitzesituationen, und man hat zum Teil im Obstbau große Schäden auch gehabt mit Sonnenbrand, aber auch mit Trockenheit, und zwar vor allem in jenen Anlagen, wo man bereits mit wassersparenden Systemen arbeitet, hat man feststellen können, dass das Wasser aus dem Tropfschlauch, wenn nicht täglich für viele Stunden angewandt, zum Teil nicht ausgereicht hat, um die Bäume mit genügend Wasser zu versorgen. Und wir haben zum Teil heuer auch deswegen weniger Obst und kleinere Äpfel. Und das kann man positiv oder auch negativ sehen, aber agronomisch betrachtet natürlich ein Minus, ein Schaden.
Bitte. Buonasera, io avrei una domanda per Josephus Mayer. Si parla spesso di cambiamento climatico, di aumento della temperatura. Ora volevo sapere, sotto l'aspetto più tecnico, quanto il miglioramento genetico delle piante d'olivo, perché si parla di agricoltura, per cui si fa anche miglioramento genetico, ha influito, diciamo, nella produzione di olivi, nella sua proprietà? Quali sono le rese per ettaro, quant'è la percentuale di produzione di olio dalle olive per quintale di prodotto? Ecco.
Per quanto riguarda la resistenza al freddo, posso dire che esistono delle piante resistenti al freddo. A Perugia c'è un istituto e il professor Fontanazza ha fatto degli incroci tra varietà resistenti al freddo e ci sono, anch'io ho messo delle piante sperimentali. Una per esempio si chiama 1/79, che resiste molto bene al freddo, e basta guardare le piante in gennaio ed è ovvio, vedendo queste piante, che stanno meglio in confronto a un pendolino, per esempio, che è una varietà impollinante, però non molto resistente al freddo. Per quanto riguarda la resa, le rese di olio qui da noi sono bassissime, cioè il 12-13%. Io l'anno scorso ho raccolto 1050 kg di olive e avevo un 130 litri di olio.
Sie haben vorhin davon geredet, von der Gemeinheit von gewissen invasiven Arten gegenüber einheimischen Pflanzen. Und jetzt haben wir auch einen Fotografen hier, der natürlich mehr fokussiert ist auf das Schöne an manchen Arten, eben auch an neuen Arten. Und auch einen Landwirt, der ja mehr auf gewisse wenige oder weniger diverse Nutzpflanzen ausgerichtet ist. Sehen Sie neue Arten als eine Bedrohung für die einheimischen Spezies oder sind sie eher eine Bereicherung für die Biodiversität? An alle.
Nun, es ist ganz klar, es hat immer Artenwanderungen gegeben. Vielleicht darf man sie Südtirol nicht sagen, aber sogar unser Edelweiß ist keine einheimische in dem Sinn Art. Also sie ist schon auch eine einheimische Art, aber auch keine spezielle, nur für in Südtirol existierende Art. Und ich denke, von Seiten der Diversität ist eine Arterhöhung durchaus auch positiv zu sehen. Nur sind gerade die invasiven Arten, Arten, die eben andere Arten unterdrücken, weil sie so konkurrenzstark sind. Und es ist heute schon einmal angesprochen worden in der Diskussion, ich glaube von Ihnen, dass wir eine Globalisierung oder Homogenisierung von Arten weltweit erleben. Und das führt tatsächlich dazu, dass unser genetischer Pool reduziert wird. Und das ist durchaus auch negativ zu betrachten. Natürlich ist es so, dass viele Kulturpflanzen, die eingeführt wurden, denke an den Mais oder die schon angesprochene Kartoffel, die Kastanien, die wir alle als einheimisch betrachten, die wurden von den Römern eingeführt, der Wein, die Oliven, das sind ja alles nicht einheimische Arten, das sind sogenannte Archäophyten, im Gegensatz zu den Neophyten auch nicht richtig, weil sie von Menschen als Kulturpflanzen gehalten werden. Und das ist immer eine Frage, betrachtet man es von Seiten der Diversität, von Seiten der Ernährung des Menschen. Wenn ich einen anthropozentrischen Blickwinkel habe, dann muss ich sagen und würde ich auch jedenfalls sagen und unterschreiben, das ist sehr wichtig, dass wir solche Arten auch eingeführt haben, auch für die Ernährung der Bevölkerung. Vom ökologischen Standpunkt würde ich sagen, sind manche invasiven Arten als negativ zu betrachten, Neophyten per se eigentlich nicht, weil das Charakteristikum von Neophyten im Verhältnis zu den invasiven Neophyten ist ja, dass sie sich nicht extrem verbreiten. Das heißt, sie bleiben auch in isolierten, kleinen Populationen, wenn sie überhaupt im Stand sind, Populationen auszubilden. Kritisch wird es bei wenigen invasiven Arten. Wir haben zum Beispiel in Südtirol sind 20% der Flora besteht aus Neophyten. Aber es gibt wenige invasive Arten, die tatsächlich eben, wie schon vorhin angesprochen, kritisch sind, aus Gründen, aus ökologischen Gründen oder auch aus Gesundheitsgründen.
Das gebe ich gerne. Ja, du hast eigentlich alles schon gesagt. Ich als Landwirt kann sagen, dass in gewissen Situationen natürlich zum Beispiel die Akazienarten, die uns riesige Probleme bereiten, weil man, sagen wir, ich konsequent auf Herbizide Verzicht im Weinbau, habe ich rund um den Weinberg Akazien in Hülle und Fülle, die mir viele, viele, viele Arbeitsstunden kosten, jedes Jahr, um den Weinberg davon einigermaßen freizuhalten. Wenn man natürlich nicht auf radikale Mittel wie Unkrautvernichter zurückgreifen kann, dann ist das eine Knochenarbeit, die nebenbei ein dorniges Geschäft ist.
Vielleicht noch Karl Unterfrauner?
Ja, ich sehe da überhaupt kein Problem. Das ist Spiegel der Welt. Also so ist es. Also ich bin sehr begeistert. Aber natürlich komplex auch, weil es effektiv die Problematiken gibt. Aber prinzipiell habe ich da überhaupt keine Angst oder irgendwas. Es schaut ja schön aus.
Sie waren eher fasziniert von der Komplexität, oder?
Ja, natürlich, weil auf einmal eine Pflanze eine Geschichte bekommt. Man kann ja sogar teilweise zurückverfolgen, wie die aus dem Kaukasus nach Europa gekommen ist. Also es ist hochinteressant. Diese falsche Akazie, wir haben die Eisenbahner noch überall in Bahnstrecken massiv angepflanzt, um die Hangsicherungen zu machen. Das heißt, man sieht eine Pflanze, man fängt an zu recherchieren, auf einmal landet man bei einem Eisenbahner, der eben nicht geglaubt, der Hang war zwar sicher, aber die ganze Nacharbeit, die jetzt der Herr Josephus macht, haben die Eisenbahner auch gemacht. Solange die Eisenbahn eben sehr viele Bedienstete gehabt hat und die teilweise Holzöfen zu Hause gehabt haben, haben sie das selber irgendwie fürs gern gemacht, damit sie es dann auch im Winter warm haben. Und jetzt müssen sie ganz teuer Firmen beauftragen, um praktisch die Bahnlinien von der falschen Akazie. Also das heißt, es ist ein Kosmos, es ist Biodiversität, ist nicht unterschiedliche Pflanzen, sondern es ist Raum, das ist Zeit und es hat auch was mit Wirklichkeit zu tun, genauso wie sich die Natur entwickelt, entwickeln wir uns auch, eben durch diese Globalisierung, und ich sehe, da kann man sehr viel davon lernen und vielleicht auch nachkorrigieren. Und deswegen auch interessante Beobachtungen in der Natur, wie verhaltet sich, man kann auch in der Wirtschaft viel lernen aus der Natur. Und ich denke, das zahlt sich auf jeden Fall aus, sich da mal vielleicht zu beschäftigen.
Ist das auch Ihr Anliegen, also dass diese Pflanzen unter anderem auch in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt werden?
Ja, weil ich bin ja aber erst mit der Zeit draufgekommen, das war nicht Intention dieses Projektes, aber ich habe einfach gemerkt, da kann man sehr viel Analogien sehen, Verhaltensweisen, die Bauern, die nur mehr ganze Martelltal mit Erdbeeren bepflanzt, oder statt zu sagen, vielleicht muss man wirklich einmal umdenken, vielleicht muss man doch Äcker kleiner und dem Nachbarn vielleicht die guten Kirschen verkaufen, nicht in Holland oder ich weiß nicht, auf dem Weltmarkt. Das heißt, ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten und auch vielleicht gerade Wirtschaftsmodelle zu überdenken. Also ich sehe das, ich möchte das auch gar nicht beurteilen und gar nichts, sondern ich merke für mich selber, ich versuche dann aus diesem Phänomen Brücken zu schlagen und auch vielleicht andere Themenbereiche anzusprechen. Und wiederum, ich glaube, wenn ich als in Urlaub fahre, dann fahre ich sehr gerne in Orte hin, wo Natur intakt ist und wo es relativ wenig Monokultur gibt, weil ich das als entspannend finde. Das ist für mich ein Grund dafür, um Geld zu investieren, um wirklich Urlaub zu machen. Ich sage, Südtirol ist nicht sehr groß und ich glaube, es ist ein bisschen aufzupassen, wie wir mit diesem Reichtum, den wir eigentlich da haben könnten und auch noch haben, umzugehen und vielleicht auch zu verbessern.
Wie stark reguliert sich die Natur selbst, Ulrike Tabeiner?
Ja, ist eine noch sehr, sehr schwierige Frage. Das ist auch nicht ausdiskutiert zwischen Ökologen, inwieweit jetzt eine große Artenvielfalt dazu beiträgt, dass ein Ökosystem stabiler ist. Aber wo man sehr schön sieht, dass sich die Natur nicht alles richten kann, sind klassischerweise Inseln. Jetzt nicht Südtirol als Insel der Seligen, sondern wir gehen ein bisschen weiter. Inseln sind einfach ein beschränkter Lebensraum. Ich glaube, das leuchtet jeden ein. Ich meine, wenn ich viele Ausweichmöglichkeiten habe, wenn ich gerade an Tiere denke oder auch an Pflanzen, die gut verbreitet werden, aber gerade an Tieren, je größer ein Habitat ist, ein Lebensraum ist, umso stärker können sich auch die Populationen entwickeln. Und Inseln sind da einfach vom Raum beschränkt. Und da gibt es viele schöne Beispiele, die man da erzählen kann, von den pazifischen Inseln zum Beispiel Polynesien. In Polynesien ist schon durch die prähistorische Besiedlung sind, schätzt man, da hat man Knochenfunde gefunden, an die 8000 Arten ausgestorben auf den polynesischen Inseln, weil natürlich früher die Jäger, der Mensch als Jäger, ich meine, der musste sich seine Nahrung ja organisieren, eben viele Arten zum Aussterben gebracht hat. Oder Guam ist auch so, die Insel Guam, die ist auch im Pazifischen Ozean, die ist auch so ein klassisches Beispiel, wo unbewusst durch den Menschen, man vermutet durch Truppenbewegungen aus Neuseeland, aus Australien im Zuge des Zweiten Weltkrieges die sogenannte braune Baumnatter eingeführt wurde. Die hat es vorher auf dieser Insel nicht gegeben. Heute gibt es an die 10.000 bis 13.000 Exemplare von dieser Baumnatter. Das hat dazu geführt, dass 3/4 aller Vogelarten ausgestorben sind, dass die Hälfte aller Echsenarten ausgestorben sind, dass von 3 ganz speziellen bestäubenden Fledermausarten gibt es nur mehr eine. Und das heißt, diese Baumnatter, hat es große Ansätze gegeben, die wieder loszuwerden, die ist man nicht mehr losgeworden, aus wenigen Exemplaren. Und wenn man jetzt sagt, naja, da sind halt ein Haufen Arten ausgestorben, okay, aber das geht ja weiter. Wenn eine Art ausstirbt, das ist ja wie eine Kaskade. Diese bestäubenden Fledermausarten, die bestäuben jetzt die Pflanzen, die spezialisiert sind darauf, die brauchen diese Fledermausarten, dass sie sie bestäuben. Die bestäuben sie nicht mehr. Das heißt, auch die gehen zugrunde, sterben aus. Und so ist es eine Kaskade, wo das weiter und weiter geht. Und ich denke, es gibt viele Bereiche, wo sich eben die Natur sehr wohl erholen kann. Wenn man erdgeschichtlich, habe ich ja zu Beginn gesprochen, sind ja schon einige Male mindestens die Hälfte aller Arten ausgestorben. Es kommen neue Arten dazu. Ich meine, damals nach den Dinosauriern sind eben die Säugetiere, die vorher ja ganz minimal nur waren, die haben sich entwickelt. Man kann auch darüber diskutieren, wie positiv das ist für die Erde oder nicht. Schließlich und endlich sind wir auch ein Säugetier. Es wird also hier durchaus immer wieder Möglichkeiten geben, aber es werden viele Dinge und eben das ist, es geht alles viel, viel schneller. So aus Fossilfunden schätzt man, dass eben früher ungefähr eine Art pro 200 Jahren ausgestorben ist. Heute sagt man, eine Art pro Jahr stirbt aus. Das sind natürlich nur grobe Schätzungen. Das heißt also, es geht alles viel schneller und gerade solche Spezialisten, und da komme ich wieder auf die Pflanzenarten, die brauchen in der Regel auch mehr Zeit, um sich auf veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Das ist jetzt auch eine Frage des Klimawandels. Klimaveränderungen hat es ja auch immer gegeben, aber so schnell wie jetzt ist es früher nicht gegangen. Das heißt, viele Arten haben gar nicht die Zeit, da braucht es Generationen. Verpflanzungsexperimente haben das gezeigt, dass es einige, also 100, 200 Generationen braucht, damit sich Pflanzen zum Beispiel eben an solche veränderten Umweltbedingungen anpassen können. Bei einjährigen Pflanzen ist das vielleicht noch nicht so ein Problem. Das sind dann 100 bis 200 Jahre. Aber wenn wir an Bäume denken, also an Holzpflanzen, die ja eine Lebensdauer von 100, 150 Jahren und noch mehr haben, kann man sich vorstellen, was diese Zeiträume bedeuten. Also es geht heute alles schneller. Es ist sicher ein enormer Einfluss. Ich meine, die Lebensräume der Erde verändern sich massiv durch den Menschen. Und es werden sicherlich auch Ökosysteme vollständig verändert werden und verschwinden.
Gibt es Fragen vom Publikum?
Ja, es wurde vorhin von der Intensität der Landwirtschaft gesprochen, Obst- und Weinbau besonders, wo ich mich auch auskenne. Aber das ist jetzt eine Frage auch an den Herrn Mayer gerichtet. Ich denke, als ökologisch denkender Mensch, wir haben auch im intensiven Obst- und Weinbau noch viele Möglichkeiten, die Artenvielfalt zu erhöhen. Wir vermissen zum Beispiel durch die Ausräumung der Landschaft, den Obst- und Weinbau, wir vermissen zum Beispiel eine gewisse Anzahl von Hecken, die möglich wären an den Grenzen, an den Straßen, an den Wassergräben zum Beispiel. Wir vermissen zum Beispiel auch hin und wieder große Bäume, nicht? Die könnten ohne weiteres auch für Vögel und auch für andere Zwecke auch einmal gepflanzt werden an Rändern und so weiter. Wir könnten auch die Wasserläufe, die natürlich sind, die Gräben und so weiter, einmal erhalten und nicht alles verrohren zum Beispiel. Wir könnten auch zwischendurch einmal einen Steinhaufen, einen Holzhaufen mal lassen, dass sich einige Tiere, die nützlich sind, da für die Landwirtschaft mal verkriechen können, mal ein Nest bauen oder sowas. Wir sehen eigentlich auch im Bioanbau, muss ich sagen, eigentlich da nicht sehr große Bemühungen. Und da wäre es wichtig, dass Sie, Herr Mayer, auch bei Ihren Kollegen etwas Anregungen und Motivationen geben, gerade um ökologische Strukturen, die möglich sind, auch in intensiven Anbau für Obst- und Weinbau aufzubauen.
Bin ich ganz bei Ihnen. Da ist wiederum das alte Problem Ökologie, Ökonomie, die kleine Struktur in der Südtiroler Obstwirtschaft. Wir reden von 2 Hektar beim durchschnittlichen Obstbaubetrieb oder vielleicht eine Kleinigkeit mehr inzwischen. Ist eben das der große Hemmschuh in dem Zusammenhängen. Die niedrigsten Preise, die eben gezahlt werden, über Jahre hinweg jetzt eigentlich schon für den Apfel, wenn der Konsument 1 oder 1,5 bis 2 Euro zahlen muss, dann kriegt der Produzent unter dem Strich 20, 30 Cent, 40 Cent, wenn es hochgeht. Man kann es, glaube ich, niemandem verargen, wenn er da seine Fläche, die er zur Verfügung hat, voll nutzt. Die Intensivierung der Landwirtschaft und das nicht nur bei uns Obstbauern oder Weinbauern, sondern im ganzen Getreideanbau und auf der ganzen Welt mit allen anderen Kulturen ist eigentlich ja nur deswegen gekommen, weil von der Seite des Handels oder von Seite des Konsumenten nicht genügend, sagen wir, finanzielle Ressourcen da sein. Ich glaube, dass jeder Bauer, der seinen Beruf an den Nagel gehängt hat in die letzten 100 Jahre, das sehr ungern gemacht hat, weil er an seinem Feld hängt und wer an seinem Boden haftet wie kein anderer und mit der Natur so eng verbunden ist wie kein anderer und auch der Natur sich auch bewusst ist, dass wenn er der Natur Schaden zufügt, dass er der Erste ist, der das bitter bezahlen muss. Insofern bin ich schon der Meinung, dass man nach Wegen suchen muss, ganz klar. Es sind ja auch im integrierten Obstbau in Südtirol da große Schritte nach vorne gemacht worden, nicht nur im Bioanbau, weil mein Betrieb ist jetzt schon eben seit 26 Jahren in Umstellung, bin ich noch nicht so weit. Es geht nicht so schnell, wenn man es richtig machen will, bin ich der Meinung. Und umgekehrt ist eben immer der Widerspruch da. Wenn ich heute für Bioobst nur 10 oder 15 Cent mehr pro Kilo kriege, dann ist das eigentlich ein Hohn. Wenn man ehrlich Bio produziert und ich habe ein paar Kulturen, ja, zum Beispiel die Feigen, die produziere ich seit Jahren ohne jeglichen Einsatz von Düngern oder Unkrautvernichtern oder Pflanzenschutzmitteln. Und ich sehe da, dass das sich auch auf den Boden toll auswirkt. Wie Sie schon gesagt haben, das Thema Regenwürmer ist ein Thema, ein großes Thema, was die Bodenqualität anbelangt. Aber ich sehe einfach, dass der Konsument zu wenig da mitgeht. Wenn ich jetzt heute von Biodiscountern höre, dann wird mir schon schlecht. Dann wird mir schon arg schlecht, weil das ist eigentlich zu verbieten. Sowas ist ein Unfug, eine große Gemeinheit gegen den ökobewussten Anbauer.
Warum?
Weil da Preise gezahlt werden, die Spottpreise sein und die Arbeit und den Aufwand, weil man muss ja eben immer nachhaltig wirtschaften, wenn man will auf Dauer wirtschaften. Und wenn man nachhaltig wirtschaftet, dann muss man auch die sogenannten Folgeschäden der Landwirtschaft, der modernen Landwirtschaft mit ins Kalkül nehmen. Und das wird nicht gemacht. Das wird nicht gemacht. Und solange ich sehe, dass sich die ganze Welt um mir so dreht, wie sie dreht, mit einer einfach, wie soll man sagen, die totalen Ignoranz weiterwirtschaftet auf Pump, die Ökologie ausbeutet, die Umwelt ausbeutet, dann kann ich auch als Anzeigner, der da nicht in, als Bauer nicht den letzten Mohikaner spielen und für die einen großen Idealisten machen. Das bin ich nicht bereit. Nicht? Also ich habe gern einen guten Schritt nach vorne, aber ich muss sagen, dass alle anderen, wenn ich an die Zapfsäule gehe und sehe, dass das grüne Benzin oder dass ich einen besseren Diesel, einen schwefelfreien Diesel, dass der teurer ist wie der andere, dann wird man schon schlecht. Dann sage ich, der Staat ist der erste Gauner, der in der Beziehung nichts unternimmt.
Noch ein Statement.
Zum Beispiel, ein Huhn. Wie viel Eier macht jeden Tag?
Keine Ahnung.
Das ist Ihre Frage.
Ich bin keine.
Hund.
Ein Huhn. Ja, meistens hat er eins und oft einmal keins.
Ich glaube, wie das Hund macht keine Eier. No, ich bin sicher.
Hund. Ah, das sind Sie sich sicher, dass der Hund keine Eier macht. Aber Sie wissen nicht, wie viel Eier ein Huhn am Tag legt.
Was ist Ihre Frage?
Diese war meine Antwort.
Frage.
Aber ich habe nicht gehört, unsere gefragt.
Noch einmal vielleicht in Italien.
Ist es ein Beispiel?
Es, glaube ich, ist noch nicht ganz klar, was Sie fragen möchten.
Proviamo in Italiano.
Vielleicht ist...
Proviamo in Italiano.
Probabilmente è una cosa impossibile da capire, perché spiegare è molto semplice.
Allora lei si è già dato la risposta.
Grazie. Ein Kommentar. Gibt's noch eine Frage vom Publikum? Bitte. Propone.
Sie sagten gerade, dass dass es jetzt alles viel schneller geht als früher. Und dass, man kann sagen, dass eine Art jedes Jahr stirbt. Wachsen neue Arten dazu?
Ja, das ist sicher richtig, dass sich auch neue Arten entwickeln. Insbesondere im Bereich der Mikroorganismen oder der niedrigen organisierten, also der wirbellosen Tiere, ist es sicherlich auch so, dass neue Arten entstehen. Man weiß sehr, sehr wenig, also auch diese ganz groben Schätzungen, die ich genannt habe, darf man jetzt auch nicht für bare Münze nehmen. Das sind einfach grobe Schätzungen, die Wissenschaftler, die in dem Bereich tätig sind, eben angeschätzt haben. Natürlich entstehen auch neue Arten. Das ist sicherlich richtig. Ein Problem, es geht schneller und auch eben ganz wichtig ist, durch unsere Mobilität, indirekt oder direkt homogenisieren wir sehr, sehr viel. Beispiel, ich weiß nicht, heute bleibe ich irgendwo auf den Regenwürmern sitzen. Die Regenwürmer sind ja heimisch in Europa und stellen jetzt ein ganz großes Problem etwa in Kanada dar. Da gibt es viele Kollegen, die sich damit auseinandersetzen, weil Regenwurmeier vermutlich über die Schuhe von Touristen eingebracht wurden. Die haben dort ideale Bedingungen in den Böden, in den Waldböden gefunden und die kanadischen Kollegen sind ganz verzweifelt, weil sie jetzt die einheimischen Nahrungsnetze in diesen Böden hinaus konkurrenzieren. Also das ist ein Neozoon. Zu den Neophyten gibt es eben auch die Tiere, die Neozoon in Kanada. Aber Sie haben vollständig natürlich recht, ich bin jetzt wieder abgeschweift, scheinen Professoren manchmal so zu tun, Klammer zu wieder, es werden auch Arten entstehen. Natürlich, wir bleiben nicht stehen, klar. Und was vielleicht auch noch ein Punkt ist, den wir heute überhaupt noch nicht andiskutiert haben und ich weiß auch nicht, ob er wirklich zu dem Thema dazu passt, wäre ein eigenes Thema, auch der Mensch generiert neue Arten. Die ganze Gentechnik, die führt natürlich auch dazu, wenn ich in die Tomaten dieses Gen hineinpflanze, dass sie nicht mehr faulen oder in andere Kulturpflanzen, dann erzeuge ich im Prinzip zumindest einen Genotyp, also eine genetisch veränderte Pflanze. Also, ja, Es stehen natürliche Arten und der Mensch beginnt hier auch noch eine gewichtige Rolle zu spielen
und mitzumischen.
Dazu, aber da wissen Sie vielleicht auch was, habe ich gelesen, dass sich auch die Neophyten hybridisieren. Das heißt, es gibt Kreuzungen und dadurch entstehen aber ohne Mensch. Das heißt, es passiert in der Natur, dass sich zwei Pflanzen dann als Überlebensstrategien dann irgendwie kreuzen und dann entsteht wieder was Neues.
Ja, das sind zum Beispiel diese Staudenknöterich, da gibt es den Sachalin-Knöterich und den japanischen Knöterich, die haben sich schon hybridisiert bei uns. Oder aus unseren Bächen zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder zu den Tieren gehen darf, die Regenbogenforelle, die aus der Amerika eingeführt wurde, die Sportfischerei, ich hoffe, es sind nicht zu viele Fischer unter den Zuhörern, oje, oje. Also vielleicht tauschen wir dann doch noch Sitzplatz. Die hat natürlich auch viele Arten eingeführt und die Regenbogenforelle, die hybridisiert ja auch zum Teil mit den einheimischen Arten, also der marmorierten Forelle oder der Bachforelle. Ja, aber es gibt da schon Funde, auch in Südtirol, die das nachweisen. Ich habe mich heute auch mit einem Biologen, der gleichzeitig Fischer ist, schon ganz kundig gemacht.
Wir müssen das jetzt als Schlusswort gelten lassen. Weiter diskutieren können Sie an der Bar unter vier und noch mehr Augen. Wenn Arten bummeln gehen, das war also das Thema des Eurer Science Cafés von heute und Rudi, der Karikaturist, hat dazu seine Zeichnungen gemacht, die wir uns jetzt auch noch anschauen. Kurz. Das Fazit von Rudi.
Also, ich bin auch Walcher Sprach und deswegen kann es einige Missverständnisse für Missverständnisse geben. Vor allem muss man die richtige Seite wählen und den richtigen Abstand. Also, heute sind die Würmer, die Regenwürmer, besonders froh, weil sie endlich einmal, sie auch ein großes Thema sind. Normalerweise sind sie immer auf dem Boden und leben dort. Und jetzt fragt man sich, ob man noch behaupten kann, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, weil haben wir gesehen, wo die Pflanzen landen. Die Welt wird immer heißer. Was wird in 2050 passieren? Das Süße ist dieses Jahr besonders gut. Ja, es war eine super Saison für Ananasbepflanzungen. Dann wird es auch immer, die Anlage ist wegen Schneemangel geschlossen, aber vielleicht können wir ein paar Datteln aus dem Haus anbieten. Wasserverbrauch ist in der Landwirtschaft so groß, naja, bis man keine Begrenzungen zum Weinverbrauch kommt. Ja, logischerweise auch bei Pflanzen gibt es diese Streitereien sicher. Diese Ausländer nehmen auf unserem Grund Aufenthalt und stehen hier und stehlen uns die Arbeit. Und auch die Politiker reiten diese Sache und wir werden keine Einwanderer ohne Aufenthaltsgenehmigung akzeptieren. Herr Bossi, es wird heute Abend nur über Pflanzen geredet. Und dann, es gibt ein Lied, was man was die kleinen Kinder normalerweise singen, ist der Verfahren un albero ci vuole un seme, aber heute kennen wir Verfahren un albero ci vuole un gene, vielleicht im Kindergarten singen lassen. Und das war's. Und jetzt gehen wir trinken.
Okay. Die, Das nächste Eurac Science Café, das findet nächsten Mittwoch statt, am 15. September hier zum Thema Green Jobs, Städte und Unternehmen sanieren. Und der Abend wird in ein paar Tagen als Videopodcast, Fotos werden online gestellt und sind auf der Adresse http://towereurac.edu ersichtlich. Jetzt gibt's noch Musik von DJ Random und es gibt auch eine Weinverkostung aus biodynamischem Anbau des Weingutes Alois Lageder und natürlich auch das Olivenöl von Herrn Josephus Meyer. Danke sehr.